Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Drew McIntyre vor Einzug ins Schloss? Gibt es in Cardiff den langersehnten Machtwechsel oder sehen wir bald königliches Stammesgemäuer auf der nicht ganz so relevanten Insel?
WWE plant eine neue Mafia-Serie für HBO. Der Arbeitstitel Ezekiel's 11. In weiteren Rollen Al Pacino, Steve Buscemi sowie Santino Marella in der Rolle des Tony D'Angelo.
Heute ist Erzähl ein Witztag. Sagt ein Mann zu seinem Freund: Meine Frau macht eine dreiwöchige Diät. Und wie viel hat sie schon verloren? 2 Wochen.
Wir haben für euch Raw geschaut und ihr solltet das auch tun.
Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Die WWE ist zu Gast in der Hauptstadt und was wie Berlin klingt, ist in Wahrheit aber Washington DC. Und das D kann aber in dem Fall trotzdem für Deutschland stehen und das C könnte zum Beispiel für Chair stehen. Damit sind wir bei der Frage, do you believe in Raw after Raw? Und weil selbst ich weiß, dass das komplett gar keinen Sinn ergibt, gehe ich besser ganz schnell ab hier zu meinem Ernie Junior, zu meinem Ernie der Dritte. Ich begrüße den Mann, dessen Anmoderation bei SmackDown letzte Woche ursprünglich nur Hallo sein sollte. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
Wunderschön, was auch immer. Ja, das habe ich rausgeschnitten. Da muss ich kurz überlegen. Aber heute habe ich viel zu erzählen. Heute habe ich nichts vorbereitet, aber ich habe Raw live geschaut. Im Stream, das war wunderbar. Du hast ein bisschen schlafen müssen, aber das hat richtig Spaß gemacht. Über 100 Leute zum Teil dabei und die haben alle Spaß gehabt. Stell dir das mal vor, das ist nicht mal meine Raw.
Das ist ja furchtbar. Hallo, wäre übrigens die bessere Anmoderation gewesen. Hörte ich das nochmal an, das war gar nicht so gut. Ja, also ich weiß auch nicht, Raw hat irgendwie im Moment so einen Lauf. Also Raw geht jetzt richtig los, diese Folge. Hallo, läuft. Kann man mal so machen.
Ja, ich würde mich jetzt aus
ich war jetzt böse. Ne? Ich habe jetzt was aufgelegt. Ich dachte, wenn du jetzt was sagen würdest, würdest du ja schon wieder ein Fazit machen vorher. Das war jetzt ganz tricky von mir. Mach mal kein Fazit. Fazit ist immer am Ende.
Nur mal bei Fakten. Faktencheck. Ja. Ja? Ja. 77 Minuten reine Matchzeit. Just saying. Wow. Das allein reicht noch nicht für eine gute Show. Problem ist aber dann, ja, Problem im positiven Sinne, wenn 3 Matches davon richtige Knaller sind. Meine Fresse, was ist denn da los? Das ist doch belastend. Also ich nehme es vorweg, das ist kein Fazit, aber ich sage euch, dieser Raw hat Vibes ausgelöst in mir. Das hatte Vibes wie früher. Ich wollte wissen, was passiert. Schlag, 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 Schlag. Nächstes Segment. Geil. Transitions dazwischen und wieder Backstage-Stories. Und ich nehme es vorweg, es gab kein Debüt, kein Comeback und es geht auch wunderbar.
Ah, oh, vielleicht gab es doch ein Comeback. Da werden wir gleich drüber reden. Naja, ganz schön witziger Witz am Anfang. Es ist wirklich heute, erzähl einen Witztag. Weißt du noch, letztes Jahr habe ich dich ja auflaufen lassen. Habe ich ja gesagt, erzähl mal einen Witz. Und dann stand da keiner. Diesen habe ich dir sogar aufgelegt, ja. Ich erkenne so langsam den Wert unserer Koexistenz. Ja, weil wir müssen jetzt auch koexistieren. Hast du das eigentlich mitgekriegt? Sommerquiz, Herr Flöte, hast du das gesehen? Ich habe das ausgelost mit dem Tobi. Das habe ich ja uns aus Versehen in die gleiche Gruppe gelost.
Ja, ist doch easy. Wir hauen den TJ raus.
Ich dachte, wir machen das im Finale, habe ich gedacht.
Ja, dann machen wir. Wir hauen den TJ raus. Dann ist einer von uns Erster und der andere Zweite. Dann treffen wir uns nicht im Halbfinale und dann sehen wir uns im Finale wieder und machen das Ding unter uns aus. Team WWE endlich dabei im Sommerquiz. Geht los diese Woche,
meine Freunde. Ab Mittwoch. Okay, und dann gegeneinander machen wir dann Stillschweige vereinbaren und so 50-50 Booking unentschieden. Du gewinnst gegen TJ, ich gewinne gegen TJ. Das ist mal ganz einfach Frauenpower. Letztes Jahr war ja Acapulco, Alex. Ich kann das.
Ich war nicht da.
TJ. Ja. Ich ziehe das durch.
Ich bin sehr zufrieden mit der Auslosung. Ja, muss sagen, Monday Night War, da sehe ich mich. Ja? WrestleMania auch ein bisschen. Ja, das ist okay. Ja. Da gehe ich mit.
Ja.
Das
besser. WrestleMania kann ich auch. Aber da machen wir wirklich Easy Flow. Lass uns einfach gegen Tobi verbünden. Der moderiert das ja dieses Jahr. Ich darf das ja nicht mehr. Der hat mir das ja weggenommen.
Was macht der?
Guck das auf alle Fälle an. Er tut zumindest so. Ja, Shaggy ist in der anderen Gruppe und Peer und der Mac. Wow, da bin ich auch mal gespannt, wer da gewinnt. Also Shaggy vermutlich, aber wer Zweiter wird, mal gucken. Guckt euch das an, das wird die nächsten Wochen kommen. Ich weiß nicht genau wann, aber es heißt Sommerquiz und wir haben Sommer, also prinzipiell. Das kann quasi jede Sekunde starten, auf allen Portalen übrigens, sogar mit Peer.
Diese Woche, Mittwoch und Freitag, geht's schon los. Ja, morgen, mein Lieber.
Da musst du mich ja noch vorbereiten gegen TJ. bisschen Angst habe ich ja schon. Ich hoffe,
du bist das
Weitergang. Ich hoffe, der macht nichts Fieses mit mir, der TJ, weil ich habe den ja letztes Jahr gescrewt, das weiß ja mittlerweile jeder. Was der TJ aber machen kann, der kann mit dem Tobi was machen. Weißt du das? Hashtag Tobi500, wir sind bei den Patreons, aber so nah dran an diesen 500 Patreons. Macht das, unterstützt uns, wir lieben euch dafür, ja, definitiv, wir lieben alles, was mit Geld zu tun hat. Und wenn wir auf 500 Patreons kommen, dann wird der TJ mit dem Tobi einen Wrestling-Move machen. Oder irgendwas, das wird nur abzustimmen sein. Irgendwas, was dem Tobi wehtun wird, aber es muss legal sein, das ist das Allerwichtigste.
Absolut richtig, absolut legal ist übrigens auch, wenn ihr hier einen Daumen da lasst, ja, ansonsten werdet ihr verhaftet, so ein Ding ist das, Mann, war das eine Überleitung, Mensch, da bin ich aber voll drin heute, das ist besser bei Transition als bei Raw und das ist kein Negativität hier, nee, ihr könnt natürlich Kommentare auch reinschreiben, schreibt gerne rein, was habt ihr gesehen in dieser Show, da war viel drin, über das wir jetzt gleich diskutieren müssen, wir müssen das ein bisschen ranhalten, Mensch, sonst machen wir wirklich bald 3 Stunden Review, weil so viel passiert ist,
okay. Mann. Ja, die Leute hören es doch gerne zu, dann machen wir 3 Stunden, hab ich doch kein Problem mit, ja, na gut. Wie war dein Tag? Nein, dann fangen wir einfach mal an und mal gucken, wie lange das wird. Also wir haben Raw, das geht mit dem Intro los. Da habe ich schon gedacht, Intro ist immer ein schlechtes Zeichen. Intro heißt immer, wir müssen noch eine Minute mehr füllen. Da war aber heute nicht so. Fettes Feuerwerk. Also das heißt, fettes Feuerwerk heißt immer, die WWE hat Geld. Ja, wunderbar.
Aber kein Then Now Forever. Oder ich habe es nicht gesehen. Man weiß es nicht.
Nee, das war nicht. Stattdessen war das Intro. Weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Naja, Block 1. Mit Block 1 fangen wir meistens an. WWE zum Gendern gezwungen. Das mit Gericht, da war ja Riesenkontroverse. Haben wir jetzt nämlich auch. The Judgment Day, die kommen raus. Alle drei. Die haben ja letzte Woche den Dominik gekidnappt, ja. Mit Betonung auf Kid. Ja. Und der hat dann aber auch genappt. Also der hat dann einen kleinen Schlaf gehalten. Also eigentlich war es prinzipiell tatsächlich Kidnapping. Rhea Ripley gibt uns dazu jetzt eine Erklärung. Sie sagt uns, ich bin sein Papi und ich habe seine Seele zerstört. Mehr erfahren wir dann nicht. Finn Balor sagt uns, die Mysterios sind heute leider beide nicht da, weil er hat ja letzte Woche Rey Mysterio kaputt gemacht. Der ist ja immer noch, also sowas von kaputt. Und Damian Priest sagt uns dann noch, er teast das Match, ich mache nächste Woche den Edge kaputt. Natürlich nicht heute, weil der ja gar nicht da ist. Nächste Woche in Toronto, da ist der Edge ja dann da. 1-1 und dann geht's aber sowas von zurück in die Rente, also diese Promo. Naja, so im Rückblick hätte ich die in dieser Folge wahrscheinlich nicht so gebraucht.
Nee, das stimmt schon. Also es ist wie immer, Judgment Day greift halt immer noch nicht so richtig. Es ist aber besser geworden, finde ich. Also man hat die letzten Wochen schon einige richtige Sachen gemacht. Es ist halt immer noch so ein bisschen, schwingt immer noch dieser erste Versuch mit, ne? Der halt einfach nicht funktioniert hat. Und das merkt man halt. Interessant finde ich, wie die Promos delivern, ja? Immer derjenige, der spricht, geht in die Mitte. Kleinigkeiten, ja? Aber du hast das Augenmerk auf der Person. Priest sticht einfach raus. Rhea Ripley war auch okay und dann kam halt wieder Kermit zwischendrin. Das ist halt ein bisschen schwierig. Wie gesagt, lass den einfach nicht reden. Priest mit dieser dunklen Stimme, ich wiederhole mich da, aber auch das funktioniert und man baut hier vor allen Dingen natürlich schon wieder Raw für nächste Woche auf. Toronto, ja, das ist in Ordnung. So kann man das machen. Dass hier heute nicht so wahnsinnig viel passiert, weil Booking jetzt erstmal so ein bisschen abgehakt. Ne? Mal gucken, was man macht. Auch schön, dass man nicht jede Woche irgendwas noch toppen will und nochmal weiter und nochmal weiter und nochmal ein Rematch. Macht man nicht. Das ist wunderbar. Natürlich passiert jetzt hier gleich noch was, aber es waren 10 Minuten. Das ist 10 Minuten gewesen sein mit Intro. Also, das war nicht schlimm, das tat nicht weh. Einzige, was man sagen könnte, es war vielleicht das, ich sag jetzt mal, nicht Lowlight im Sinne von schlecht, sondern das war halt das unspannendste Segment von der ganzen Show. Mal seicht reingegangen und dann halt relativ schnell Werbung gezeigt, damit aber abgehakt und dann passierte auch nichts mehr über die Show. Das nehme ich dann auch, das war in Ordnung.
Ja, aber im Opener hätte ich es jetzt nicht so unbedingt gebraucht. Aber The Judgment Day, die entwickeln sich zumindest. Also der Entrance wird immer einstimmiger, ganz in schwarz und mit lila und so. Also
auch hier,
die machen schon
Rhea Ripley in der Mitte, ne? Also man geht dann auch so ein bisschen, wer geht jetzt hier eigentlich als Chef raus? So richtig erkennen kann man es nicht. Damian Priest auf der einen Seite, weil gerade mit Edge die Geschichte läuft. Aber Rhea Ripley ist vielleicht auch diejenige, die hier im Vordergrund stehen soll in Zukunft. Bin ich sehr gespannt, wie man es löst. Man hatte das ja schon mal angetäuscht mit diesem Title-Shot, den sie kriegen sollte. Danach hatte sie sich verletzt, das hat man nicht mehr aufgegriffen, aber könnte man natürlich irgendwann wieder zurückkommen. Am Ende vielleicht sogar gut, weil wir haben damals drüber gesprochen, vor Money in the Bank, ist das nicht vielleicht zu früh, weil du kannst sie ja nicht gewinnen lassen gegen Bianca. So, mal gucken, was man jetzt damit macht. Ich sehe aber gerade noch eine ganz andere Lösung für Rhea Ripley. Wirst du gleich drüber sprechen, denke ich mir.
Ja, denn jetzt hat ja der Finn Balor gerade gesagt, Rey Mysterio ist heute nicht da. Glaubt ihm kein Wort, das ist ein Lügner. Er hat Kermit gesagt, das würde ich nicht sagen. Aber Finn Balor hat gesagt, er ist nicht da und Rey Mysterio ist natürlich da. Der kommt jetzt von hinten an und der macht alle kaputt, zumindest zeitweise. Bis auf Rhea Ripley, denn die ist eine Frau und das hier ist immer noch PG, deswegen geht das nicht. Die WWE, die gendert, sowas von. Ja, und dann geht's aber dahin für unseren armen Mysterio, den König. Also der Rey, der ist dann auch vorbei. Ja, es gibt jetzt von Concerto de Grasse oder so. Also ein Concerto auf dem Boden mit Stuhl oben, Stuhl unten und dann Coup de Grasse drauf. Also ein Coup de Chair quasi. Offizielle natürlich, Das ist klar. Übrigens, da war die Blondine, da war eine Blondine neu dabei. Die ist mir
die war neu, ja?
Die ist bei unserem Aufruf. Wir haben letzte Woche einen Aufruf gemacht. Die WWE sucht Offizielle. Ja. Die muss drauf eingehen sein. Die ist jetzt da. Ja.
Hab ich gesehen. Ja, die Blondine da. Ich glaube, das ist die, die früher das bei die Mediatante war. Ich glaube, das ist die.
Ja, das kann sein. Wir haben den Aufruf gemacht. Die WWE hat jetzt wieder mehr Offizielle, kann jetzt wieder mehr Brawls zeigen. Geil.
Gott sei Dank. Ja, nee, aber der coole Gras war gut. Ja, also. Erstmal sieht er halt geil aus, weil den Stuhl, und dann verkauft er ihn richtig gut, weil er rutscht halt nicht ab, ja, sondern er bleibt dann einfach sitzen. Er bleibt auf ihn sitzen, das war ein geiles Visual. Ich weiß nicht, ob es so geplant war, aber er hat es halt gut verkauft, muss man einfach sagen. Dass Ray natürlich hier allein keine Chance hat. Absolut richtig, aber es ging natürlich jetzt um die Geschichte mit Rhea Ripley und mit Ray. Denn Rhea Ripley hämmert ihn noch mit dem DDT, aber sowas von auf dem Stuhl.
Ja, die darf.
Ich glaube,
die darf, das ist so ein halbes Gendern.
Ich glaube, es geht halt wirklich so ein bisschen drum, ne? Wann schlägt Ray das erste Mal zu oder wann schlägt das erste Mal ein Mann auf Rhea Ripley ein? Und da sind wir wieder so ein bisschen Vibes auf Attitude Era, ne? Kannst dich an China erinnern. Da hat man das ähnlich gemacht und China war später IC-Champion und jeder hat es gekauft, ja? Hat tolle Matches gemacht, unter anderem mit Jericho beispielsweise damals. Das war wunderbar. Mach das doch mit Rhea Ripley, das ist doch wunderbar. Du brauchst doch gar keine Frau auf der anderen Seite. Bin ich gespannt. Bin ich auch deswegen drauf, weil natürlich, jetzt hast du halt mit Edge dieses Match, das ist nicht bei Clash of the Castle stattfindet, sondern bei einer Raw, ja, mit Breeze. Ist das jetzt der Endpunkt oder fangen die gerade erst an? Was immer noch nicht klar ist, und da wiederholen wir uns auch, ist natürlich einfach die Geschichte, was wollen die eigentlich mit den Mysterios? Das werden die uns auch nicht mehr erklären.
Seele, hast du doch gesagt, aber Seele.
Ich werde in dieser Show öfters sagen, ich habe manchmal das Gefühl, okay, die bringen halt jetzt noch alte Handlungsstränge noch einigermaßen brauchbar zu Ende und das ist so einer mit diesen Mysterios, da gehört das dazu. Man cuttet es nicht einfach weg, sondern man macht es zu Ende, aber auf einer halbwegs logischen Art und Weise. Das gefällt mir ganz gut, das hat man hier ganz ordentlich gelöst. Und mehr braucht es dann auch nicht. Ja? Diese 10 Minuten mit Intro, Story weitererzählt, nochmal kurz gehypt für das Match nächste Woche und das ist eine große Nummer, weil wir sind halt in Kanada. Ja, wunderbar. Abfahrt. Mhm. Mehr braucht es gar nicht.
Ja. Ja, wir sehen später in der Show noch einen kurzen Edge-Einspieler, hat da was Neues sogar reingesprochen. Ja, hier, Kanada, machen wir, ich gewinne. Mit dem coole Gras, das ist ganz interessant, da kann ich ja sogar, ich bin ja kein Wrestler, aber ich bin ein Physiker und da kann ich dir sagen, Druck ist Kraft pro Fläche und dadurch, dass da ein Stuhl liegt, kann er natürlich mehr Druck ausüben oder mehr Kraft ausüben, als wenn er mit seinen Füßen oder drauf geht. Deswegen konnte er sitzen bleiben. So, das ist mal ein bisschen klugscheiß so mit dem Gendern, das finde ich ganz interessant. Also dafür war dieses Segment tatsächlich gut, das wollte man uns wirklich zeigen. Ne? Der Ray, der darf nicht, aber die Rhea, die darf und ich bin absoluter Freund von. Also so Intergender Wrestling, solange es mir glaubhaft dargestellt wird, will ich da gar keine Unterschiede haben. Mann schlägt Frau, Frau schlägt Mann, wie sie lustig sind. Aber es muss halt glaubhaft sein. Das gleiche ist Rey Mysterio gegen Big Show tausendmal gehabt. So glaubhaft ist das nicht. Und wenn du dann einfach kleine Wrestlerin hast gegen einen großen Wrestler, ist es einfach nicht glaubhaft, dass die gewinnen soll. Das ist das Problem. Ansonsten, die trainieren ja auch zusammen, machen wir uns nichts vor. Die haben sich tausendmal im Ring schon gesehen. Und dann können die das in der WWE gerne machen. Das hat auch in meinen Augen nichts mehr mit PG zu tun, sondern Frauen und Männer sollten da gleich behandelt werden.
Gerade, wie du hast gerade richtig ausgeführt, so eine wie Rhea Ripley, ja, das ist eine Kante. Die hat einen Körper beisammen, das ist krass, die kannst du legit verkaufen. Wie gesagt, das erinnert mich sehr an China. China war noch ein bisschen mächtiger, ja, aber es funktioniert einfach. Und dieses wochenlange Getease, jetzt wird irgendwann mal einer austicken. Das ist ja auch eine Story, eine kleine, aber es ist eine Story, auf die man jetzt wartet. Okay, gibt es irgendwann diesen Payoff? Was ist mit Dominik jetzt überhaupt? Also, es sind schon ein paar Fragezeichen, die man jetzt da hat. Da hat man es schon geschafft, irgendwie jetzt was reinzubringen, wo man sagt, okay, jetzt will ich es doch sehen. So. Rey Mysterio, war der jetzt, wurde der wirklich gekidnappt? Hat man den wirklich, man hat es ja nicht gezeigt. Ja? Könnte ja auch sein, der ist einfach raus und der turnt dann oder der Ray turnt oder was auch immer, da ist so viel drin. Wie gesagt, Frage ist für mich eher, okay, wann setzt man hier einen Schlusspunkt? Ja? Ist das jetzt nächste Woche oder geht das noch Richtung Cardiff? Da müssen wir mal schauen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu erzählen, gerade mit Rhea Ripley, das ist, glaube ich, das Spannende dann an der Geschichte.
Der Flöte hat gesagt, das, was an The Judgment, der spannend ist, das nehme ich mal und dann schauen wir so weiter. Block 2, ein schottischer Rücken ist kein Preis. Dieses Segment, was jetzt kommt, fand ich wirklich super. Da ist ja mein handwerklich. Ich sage viel zu oft handwerklich. Aber das war einfach, so macht man eine Wrestling-Weekly-Show. Drew McIntyre ist nämlich jetzt da. Ja? Also der Brandsplit ist nur noch eine Illusion, das wissen wir ja mittlerweile. Und wie er da gerade so reinmarschiert, das ist Backstage, sehen wir, wie hinten drum eine Mülltonne gerade gelöscht wird, inklusive Offizieren, die sind immer da. Ja? Kommen wir gleich dann wieder zu. Undisputed irgendwas will er werden, hat er uns gesagt, gegen Roman Reigns, Tribal Chief, kennen wir alles in Cardiff. Promo im Ring. Da macht er, ich gewinne nicht auf irgendeiner relevanten Insel, ich gewinne auf meiner Insel. Und da hat er durchaus recht, auch wenn es ein anderer Inselteil ist oder ein anderer Königreichteil, aber es ist immer noch sein Großbritannien. Und dann wäre sogar ich da als Champion in den Weeklies. Ich wäre für euch immer da. Raw, SmackDown, ich mache das. Der Roman Reigns, der Böse, macht das nicht. Und jetzt spricht er etwas an, das uns Sorge bereitet hat in der Woche. Denn er hat tatsächlich eine Rückverletzung erlitten. Litten konnte jetzt in den House-Shows nicht worken. Ja, er sagt uns jetzt in der Storyline, er hat die, weil er natürlich diesen Laden hier seit Jahren trägt. Ja, aber es kann natürlich sein, dass das Match in Gefahr ist. Das hat ja unser Worte bewiesen. Nein, ist es nicht.
Na, kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe ganz genau hingeschaut, wie sie gewrestelt haben gleich. Was gewrestelt wurde, kommst du gleich drauf. Aber interessant finde ich die Art und Weise, dass man Drew McIntyre bringt. Wieder ohne Schwert, wohlgemerkt. Ja, also das ist... Ich habe heute gelesen und das war ein ganz guter Take da drauf. Es ist halt ein Charakter, kein Gimmick. So, es ist eben jetzt nicht mehr, hey, der Grüßonkel. So, das ist wirklich eine Aussage, die ich wirklich unterschreiben würde. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, aber das war ja noch nicht alles. Es war ja nicht nur, dass Drew McIntyre sagt, hier, ich will Champion werden. Nee, nee. Man spielt hier auch die mehrere Frontennummer jetzt. Und Drew McIntyre hat durchaus an Profil gewonnen wieder. Das muss man sagen. Das haben wir schon in den letzten Wochen beobachtet. Ja, er wurde ein bisschen rauer, auch von der Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Es ist nicht der Clean-Cut-Babyface mehr. Ist aber auch kein Tweener und kein Heel, schon gar nicht. Und es funktioniert. Also, es macht ihn durchaus spannend. Und jetzt passiert leider die Geschichte. Du hast gerade gesagt, dieses ganze Segment, das war von A bis Z, das war Wrestling, wie es sein sollte. Ich habe es komplett gefressen. Es war das beste Segment seit Monaten. Da lehne ich mich aus dem Fenster. Ja? Erzähl uns gerne, was passiert ist.
Ja, wir haben sogar vorher mit dem Drew McIntyre noch so eine Abstimmung des Volkes quasi gehabt. Das war auch nicht Zufall, denn er geht jetzt mögliche Dream-Matches durch und sagt uns, ja, wenn ich dann erstmal Champion bin, dann könnte ich ja gegen Ciampa. Und da war die Crowd, eieiei, gegen AJ Styles, yeah, gegen Rollins, yeah, und gegen Karrion Kross sogar auch, yeah. Also das war so ein bisschen, das war nicht nur, dass er uns das jetzt erzählt hat, sondern man wollte schon so ein bisschen checken, wie die Crowd gerade unterwegs ist.
Apropos Karrion Kross, ne? Interessant, nehmen wir vorweg, Karrion Kross spielt hier bei dieser Raw keine Rolle, ja, also der bleibt schön bei SmackDown, hätte man ja auch machen können, das nehme ich vorweg, tut man nicht und das macht es durchaus interessant, denn das ist das mit den mehreren Fronten jetzt. Drew McIntyre ist überall, der will alles, der hat sein Titelmatch fix, er hat jetzt Rücken und die Story will man uns erzählen, man nimmt es in die Shows auf, vielleicht ist es auch platziert, kann ja sein, aber dann ist es gutes Storytelling aber am Ende des Tages. Wer jetzt rauskommt, den hatte ich nicht auf dem Schirm, aber jetzt macht auch das Ding von letzter Woche wieder Sing. Ja.
Ja. Denn während Drew McIntyre noch diese Liste aufzählt, kommt der Kevin Owens raus. Ja, der hat ja letzte Woche den Ezekiel verperzt, auch dazu gleich noch mehr. Und der unterbricht das, weil er nicht genannt wurde in dieser Auflistung. Dabei kann der ja gar nicht wissen, er hat ja unterbrochen, vielleicht hätte der ihn ja gleich noch genannt. Ja? Das sagt dann sogar der Drew McIntyre selber, auch der hat das verstanden, aber ist ja auch egal. Kevin Owens, ja, glaubst du denn, dass du im Mittelalter lebst? Nee, er hat ja gar kein Schwert mehr dabei. Ich hatte zu lange hier nur Spaß, sagt uns der Kevin Owens. Ich habe jetzt ein Jahr, also das, so hat er das jetzt verkauft quasi in seiner Rolle, dass er jetzt ein Jahr oder zwei Jahre Face war. Es ist jetzt an der Zeit, den Prizefighter zurückzubringen. Ich nehme mir jeden Champion vor. Das halte ich für sehr, sehr interessant. Also es kann jetzt sein, dass der Kevin Owens wirklich in jedes Business, Raw, SmackDown, wo auch immer, einfach eingreift, um den Gürtel zu holen. Finde ich spannend.
Und erwähnt Roman Reigns. Und das hatten wir neulich schon mal. Da gab es mal einen Lashley, da gab es mal einen Riddle. Sehr interessant, ja. Also dass da immer wieder diese Ziele einfach, da wird eine Möhre hingehangen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ist egal, weil die ja sagen uns einfach, ich habe ein Ziel mit diesem Charakter. Ja, das ist das Geile dran und das hat man lange nicht gemacht. Da war Kevin Owens aber da, hat irgendwie Quatschsegmente gemacht. Das war teilweise unterhaltsam, gar keine Frage. Aber jetzt ist er zurück und ich letzte Woche erzählt, ich will ein Zeichen setzen und jetzt kommt er raus beim größtmöglichen Namen, der da ist heute und das ist Drew McIntyre. Ja, that's fucking Wrestling.
Und Drew McIntyre geht jetzt komplett aus sich raus, hält jetzt ein super kurzes Promo-Segment. Gleichzeitig erklärt er aber auch den Zuschauer, der diese Folge nicht guckt, was Drew McIntyre eigentlich ist. Also so eine Doppelrolle, sehr großartig. Denn der sagt uns halt, er war der Chosen One damals, das war er. Er war ausgepickt von Vince McMahon, dann wurde er entlassen, hat alles verloren, hat sich den Arsch abgearbeitet, alles gemacht, getan, kam zurück, wurde zweimal Champion, hat Lesnar geschlagen, Goldberg geschlagen, Orton geschlagen. Ja, also das war dann einfach wunderbar. Zum einen diese Exposition an die Zuschauer, wer bin ich, zum anderen aber auch diese Intensität, diesem Typ glaube ich das. Der hat was erreicht und der will jetzt den Tribal Chief besiegen.
Absolut, also die Intensität von beiden in dieser Promo, Godlike, du hast halt gemerkt, die gehen nicht irgendwelche Punkte durch auf dem Skript. Die wussten ungefähr, wo sie hinwollen. Und dann haben sie geredet. Und das hat funktioniert. Mein Lieblingssatz, we are fucking wrestlers in a wrestling ring. Let's fucking wrestle. Digga, wir reden wieder über Wrestler. Wir reden wieder über Wrestling.
Aber wir machen's, sagt er.
Ja, wie geil ist das denn bitte? Das sind so Kleinigkeiten. Hört auf mit diesem Bad Word. Ist doch Quatsch. Also, mein Gott, das sind fucking Wrestler. So, und die wollen sich auf die Fresse geben. Und ich habe es jetzt zu 100% gekauft, weil die beiden in diesen paar Minuten Promo gegeneinander einfach so intensiv sind. Da brauchst du keinen Aufbau vorher, weil das ist der Aufbau gewesen. Und du hast die legit Story. Drew McIntyre Champion oder Anwärter auf dem Titel. Ja. Und ein Kevin Owens, der jetzt einfach sagt, ich will den Titel haben. Ich habe seit 5 Jahren keinen mehr gehabt. Jetzt gib mir doch mal endlich die Möglichkeit. Und die hole ich mir jetzt. Und ich bin ein Prizefighter. Alles erklärt, mehr braucht's gar nicht. Manchmal ist es so einfach im Wrestling.
Und er sagt sogar noch, du bist zwar kein Preis, aber ich mach das jetzt trotzdem. Also es wird aufgegriffen. Man hätte es ein bisschen länger melken können. Wenn man das jetzt, also das ganze Segment war jetzt für dieses Match dann da, okay, down the road kannst du es ja auch nochmal geben.
Ja, interessant. Und, ja. Weil, ne, sind wir mal ehrlich, also das Match, werden wir gleich drüber sprechen, das war nicht minder schlecht. Das, so ein Match, ja, das hätte man, wenn überhaupt, bei einem Pay-Per-View gebracht. Ja? Mit einem ähnlichen Aufbau über 5 Wochen allerdings. So, jetzt macht man das einfach in ein paar Minuten, zack, 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 die Halle ist heiß. Wir gehen nochmal in die Werbung, dieser Cut war großartig, in die Werbung waren irgendwie 2-3 Mal der Fall. Einfach, wo die Kamera weggestoßen wird, ich glaube, das war da, ist auch geil, aber das war einfach geil und die Leute wollten einfach sehen, was passiert ist danach. Das sind Cliffhanger, Kleinigkeiten, Attitude-Era wieder, hat man so oft gemacht, irgendwas passiert und du hast einen Grund, warum du dranbleibst. Es geht nicht einfach irgendjemand aus dem Ring und dann machen wir Werbung. Das war wunderbar, habe ich genommen und dann kommen wir natürlich zurück, okay, dann geht das Match erst los und man erzählt uns, in der Zwischenzeit hat man es offiziell gemacht. Okay, das ist in Ordnung, da hat man halt 5 Minuten gewartet, aber ja, komm, also
von der
soll ich mich jetzt beschweren über so eine Ansetzung bei Raw mit Sinn dahinter? Weil um was geht's jetzt? Der eine ist Titelanwärter, der andere will den Titel. Das sagt er uns gerade und alle denken sich so: Wow, wen lassen sie denn jetzt hier gewinnen? Und die Rückengeschichte, die dann noch reinbringt: Oh, guckt man jetzt hier um? Muss man vielleicht umplanen? Bringt man Kevin Owens in Stellung, damit man ihn nachher vielleicht in Titelmatch bucken könnte? Dann hast du Karrion Kross noch bei SmackDown. Alles Kleinigkeiten, alles kleine Faden, die dann sich zusammenbinden zum großen Knäuel und die es dann interessant machen. War fantastisch gebucht an der Stelle.
Ja, die nächste Werbung war auch interessant, denn Kevin Owens ist einfach einer, der würde gerne so einen Countout hinnehmen. Drew McIntyre ist draußen normalerweise. Jetzt ist er aber der Prizefighter und dann springt er vor der Werbung, macht seinen Frogsplash nach draußen und holt ihn wieder rein. Das war eigentlich, das ist dieses Storytelling einfach so. Im Match einfach dafür ist ein Kevin Owens wunderbar. Eine coole Sequenz hatte ich dann auch gehabt.
Ganz kurz, bevor du zu dem Match kommst, wir haben die wichtigste Line vergessen. Enough is enough! Grüße gehen raus an Owen Hart an dieser Stelle.
Haben wir das auch noch. Der McIntyre, der sitzt oben mit dem Kevin Owens und will den Superplex machen. Kevin Owens kontert den, haut den so runter. Ja, und dann sitzen beide auf dem Turnbuckle und McIntyre geht dann runter und zwar glaubhaft in diese Tree of Hope Position, also dass er da in den Seilen hängt. Das ist immer was, das finde ich immer so doof, wenn die da einfach so blödsinnig so rumhängen und nicht mal, was soll ich denn jetzt machen? Hilfe, Hilfe. Aber Drew McIntyre verkauft mir das. Ich denke, der kommt jetzt wirklich nicht raus. Er kommt aber sofort wieder hoch. Er schafft das jetzt doch noch einmal und Owens haut ihn wieder runter und dann bleibt er unten. Das ist einfach handwerklich. Da wunderbar geklappt. Und dann ist er nämlich unten und dann kann er den Cannonball zeigen. Sieht natürlich toll aus. Frog Splash, Swantonbomb, Nearfall, habe ich gekauft. Drew McIntyre zieht aber auch nach. Der ist, der White Noise von zweiten Seite. Den hat er von Sheamus gelernt. Ne? Also die geben sich dann ordentlich. Und auch diese kleinen Details, und das habe ich jetzt auch vergessen zu erwähnen, vor dem Match sagt uns Kevin Owens, wir sind hier in der gleichen Halle, wo ich damals mein Battleground-Match hatte mit Sami Zayn. Legendär damals. Kevin Owens gegen Sami Zayn sowieso immer. Das war die Story, wo die sich am Ende vor dem hier Helluva-Kick von Sami Zayn in den Armen liegen nochmal, wo sie sich umarmen und dann kippt der Kevin Owens einfach um, weil er nicht mehr kann. Großartig, habe ich mit Fergus mal ein Video drüber gemacht. Guckt euch das auch nochmal an. Und das hat der Zuschauer jetzt im Kopf. Ja, und dann gibt es in diesem Match genau diese Segmente am Ende, wo Owens diese Schläge, die sie immer machen, bum, 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 genau das gibt's. Und was macht Kevin Owens, unser Heel? Der macht die Sequenz nicht weiter, sondern tritt ihm einfach rein und dann ist das Ganze zu Ende. Sowas liebe ich, Herr Flöter, wirklich.
Ja, und jetzt kommen wir zu einer Rückenthematik. Wenn man das Match anschaut, also fantastisches Match, ja, war für mich Match of the Night, definitiv mit dem Aufbau und der Promo vorher ein bestes Segment. Interessant ist, wie Drew McIntyre keinen einzigen richtigen Bump nimmt. Ja? Und wenn er einen nimmt, nimmt er ihn auf die Seite. Also man verkauft, wenn es, ne, mag er sein, das ist so ein bisschen Real Life, ist Blurred Lines, ne? Der hat Rückenprobleme und er wrestelt so ein Match, dem normalen Fernsehzuschauer fällt es nicht auf. Wenn man darauf achtet, der nimmt keinen richtigen Bump auf seinen Rücken und verkauft ein wunderbares Match mit Kevin Owens. Mit Intensität Kevin Owens, der alles rausfeuert, ja, bis auf den Stunner. Ja, das ist das Einzige, was gefehlt hat. Und das ist der einzige Grund, warum er das Match nicht gewinnt. Kevin Owens sieht hier fantastisch aus, ja. Gegen den Drew McIntyre, ohne Drew McIntyre schlecht aussehen zu lassen und umgekehrt. Das ist die Kunst, ja. Und die kriegen 15 Minuten. Wie gesagt, das war ein Pay-Per-View-Match für mich. Das waren große Namen. Das war mit einem kleinen Aufbau, der wunderbar delivered war. Und dann wrestelt die ein Match. Trotz Verletzung, trotz Problemchen, und das verkaufen sie uns auch im Match, denn er hält sich mal den Rücken zwischendurch. Er passt auf, dass er keinen Bump nehmen muss. Das sind Kleinigkeiten, die Leute, die ein bisschen Dirties lesen, ja, die werden hier bespielt. Wunderbar. Die Leute, die es nicht wissen, okay, ja, die haben es vielleicht nicht verstanden, denen fällt das gar nicht auf, weil die sehen ein wunderbares Match. Also wenn Drew McIntyre und Kevin Owens, ja, angeschlagen so ein Match wresteln können, da will ich nicht wissen, was die raushauen, auf der ganz großen Bühne, wenn die einfach mal 100% gehen können. Ich fand's wirklich gut, ich fand's tolle Spots drin, tolle Geschichten, man hat's gut gelöst. Wir kommen jetzt gleich zum Finish. Auch da, und nein, das ist kein Fuck-Finish, so wie ihr das immer denkt, es ist kein Einroller, es ist eine logische Erzählweise, wie dieses Match enden musste.
Ja, aber du hast gesagt, der Stunner ist das Einzige. Es gab doch noch so ein ganz kleines anderes Element, was vielleicht diesen Sieg gemacht hat. Also der Rück noch mal kurz, also man spielt da echt wunderbar mit. Und Also jetzt bin ich auch sicher, dass das Match stattfindet. Also keine Ahnung, was da noch passiert. Aber wenn die den in so ein Match stecken, den Drew McIntyre, und der zieht das so durch und der Zuschauer, der normale, hat es nicht gemerkt, dann kann der auch gegen Roman Reigns worken, da bin ich ganz sicher. So, jetzt haben wir am Ende Future Shock, DDT, der Claymore soll kommen. Der nächste, das war's das jetzt. Und dann kommen natürlich die Usos. Die Usos waren letzte Woche bei Raw nicht da, das heißt, die müssen heute. Es geht gar nicht anders. Ja, und das ist, ja, es ist tatsächlich Storytelling, weil es einfach so aufgebaut ist. Ja, McIntyre wirft dann die beiden raus und dann kommt der Stunner. Dann macht der Kevin Owens doch noch seinen Move und dann sagt er den Usos, liebe Leute, sagt bitte eurem Tribal Chief, dass er mir was schuldet. Also auch da werden neue Fronten aufgebaut. Wunderbar. Dann wollen die Usos nochmal, die kommen nochmal wieder. Die kamen mir ein bisschen zu sehr als Handlanger vor, aber so ist es jetzt halt im Moment. Claymore kriegen sie, zack. Und dann sagt uns da der Dragon-Teil in die Kamera, der flüstert in die Kamera rein, sagt doch jetzt bitte eurem Chef, dass wir uns Freitag bei SmackDown sehen. Und selbst das ist sogar noch ein Tease auf die nächste Folge. Du musst jetzt dranbleiben, um dir das anzugucken. Dieses ganze Segment aus dem Lehrbuch. So macht man das, so begeistert man die Leute.
Absolut, das Face-to-Face war ja auch angekündigt schon mit Reigns und Drew, das wussten wir, aber jetzt hat man nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Und du hast gleichzeitig einen Kevin Owens mit einem Schlag wieder legit gemacht. Ja, das ist jetzt wieder nicht der Prizefighter, das ist einfach der Badass Kevin Owens, den jeder sehen will. Die Halle hat es gefeiert und McIntyre sieht ja auch richtig gut aus. Der hat, wie gesagt, so ein bisschen war er so ein bisschen, na, funktioniert er im Mainstream, also ne, ganz, mit der ganz obersten Regal. So, wenn sie es so machen, wunderbar. Und keiner musste hier verlieren, das war in Ordnung. Es ist ein DQ am Ende, ja, natürlich. Aber mein Gott, so funktioniert Storytelling am Ende des Tages. Die Usos als Handlanger, auch das wieder Bezug zur anderen Story bei SmackDown, wunderbar. Und dann hast du noch Karrion Kross bei SmackDown. Also da ist viel drin gerade. Und du kannst Kevin Owens, du kannst Karrion Kross, du kannst alle möglichen Leute damit reinziehen in der Zukunft, ja. Und das ist das Schöne, man legt gerade Lunden und alle fragen sich, welche wird angezündet und wann passiert. Und das hat man hier in diesen, was haben wir gehabt, 20, 25 Minuten wunderbar gemacht. Beste Unterhaltung, also viel besser geht's nicht im Wrestling, gebe ich dir absolut recht.
Ja, mit den Usos einfach, dass sie so als Vollidioten dargestellt werden. Wenn du noch Awards verleihen würdest, könnte man ja das andenken, weil das sind ja eigentlich sind das ja die Undisputed Champions und die sind ja auch zu zweit und die greifen sogar einen angeschlagenen Mann an. Hätten sie nicht zweimal, aber ist ja auch egal. Es ging unschuldig.
Aber auch hier, ne, habe ich mich gefragt, machen die jetzt den One and Done? Ja? Weil Bump und so war nicht so viel bei McIntyre, machen sie eben nicht. So, er nimmt dann aber den Claymore. Und den hat er nämlich gegen Kevin Owens auch nicht gezeigt. Deswegen hat es ihm nicht gereicht für eine Seite. Ja? Also der Stunner war nicht da und der Claymore war nicht da. Und das ist ja auch so ein Zeichen, so ein bisschen, hey, lass doch die Finisher wieder wichtiger wirken. Ja? Und das ist genau der richtige Call, den sie hier machen. Ein bisschen weg von diesen, hey, wir müssen immer alles rausfeuern und fünfmal auskicken. Nein, müsst ihr nicht. Es reicht auch mit den Signature-Moves. Und das hat hier wunderbar funktioniert. Kevin Owens war dran. Das bleibt hängen. So, Kevin Owens ist auf einmal legit wieder einer, den du Richtung Titel ziehen kannst. Was soll ich mich darüber aufregen? Und die Usos ist Storytelling. Der Rest ist dann für SmackDown.
Block 3 willst du dich auch nicht so aufregen. Also dieses Raw hatte echt hohes Oberwasser gehabt. Die phänomenale Allmacht kommt jetzt. Das Match war unter der Woche angekündigt. Habe ich natürlich wieder nicht mitgekriegt, weil ich verfolge sowas nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Es gibt einen kurzen Hype-Einspieler für eben jenes US-Title-Match, was jetzt kommt. Bobby Lashley gegen AJ Styles. Das kann jeden Pay-Per-View der Welt headlinen wegen mir. Das allererste Mal, dass die in der WWE gegeneinander kämpfen. Tatsächlich, wirklich wahr, haben sie nicht gemacht. One-on-one. Großartig. Und auch das zog sich so ein bisschen durch die Show. Also man macht diesen Einspieler, der eine macht sich warm, der andere macht sich warm. Also es war eine große Nummer. Interessant, dass es nicht der Main-Event war, aber da wissen wir als schlaue WWE-Kenner natürlich, dass die zweite Stunde das ist, was die WWE ganz gerne jetzt hypen möchte. Und in der dritten, da müssen wir noch irgendwas liefern, da machen wir ein bisschen weniger. Insofern war das für uns nicht überraschend, aber so ein Ding fühlt sich einfach besser an, wenn du weißt, das beendet jetzt Raw.
Absolut, und wir haben es auch wieder genauso platziert, ne? 5 Minuten vor dem Stundenwechsel ging das los. Wunderbar, es ist natürlich aufgebaut, man hat ein paar Szenen gezeigt, Backstage übrigens zog sich wieder durch die ganze Szenerie heute bei Raw. Jeder, der mit uns im Chat geschaut hat, wir haben die ganze Zeit nur geschaut, passiert irgendwas im Hintergrund, kommen wir nachher nochmal drauf. Auch bei AJ, als der sich so warm macht, da wird gemunkelt, da werden Screenshots gemacht, da brennt Twitter aktuell. Kleinigkeiten, die eine Show einfach wertvoll machen. Es ist eben nicht mehr so, ich gehe mal aufs Klo, der labert jetzt und macht noch ein bisschen Hype-Kram. Nee, alle gucken, was passiert da und eigentlich bauen sie manchmal dann doch bloß das Match auf. Das sind Kleinigkeiten, die es einfach interessant machen und auch hier wieder Transitions. Wir haben schon bei SmackDown letzte Woche bei Raw drüber gesprochen. Diese Übergänge zwischen den Segmenten, es funktioniert einfach. Es ist weniger, wir müssen Zeit überbrücken. Das ist nicht mehr das Gefühl. Das Ding ist jetzt, okay, hey, wir machen Sachen. Und selbst wenn die einen Werbeclip zeigen, ja, geht um irgendeinen Film, Beast, ja, wie machen sie es? Die zeigen uns den Lesnar auf dem Traktor mit dem Frontlader. Und wir kaufen aber eigentlich den Film. Selbst das ist organisch. Also das möchte ich an der Stelle nochmal loben, bevor wir jetzt gleich über das Match reden. Das ist natürlich das Match, was angekündigt war, wo viele sich drauf gefreut haben, zu Recht auch. Interessant fand ich, dadurch, dass Drew McIntyre und Kevin Owens so einen Banger rausgehauen haben, die Jungs hatten es nicht leicht an der Stelle. Also die mussten jetzt erstmal liefern. Da können wir gleich mal drüber sprechen, wie gut das funktioniert hat, aber McIntyre und Owens haben da ordentlich einen vorgelegt. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich hier habe, aus dieser Raw.
Ich hatte dazu nur gar nicht so viel Angst, dass Bobby Lashley das Ding verliert. Also in der letzten Woche gegen Ciampa habe ich echt gedacht, oh mein Gott, machen sie das jetzt echt? Also es war tatsächlich, im Nachhinein können wir jetzt schon sagen, die ersten zwei Folgen war so Crash-Booking, zack, ziehen wir alle rein, machen wir alles neu, bam. Und jetzt sind sie auf einem ziemlich guten Weg. Der Bobby Lashley, der kommt jetzt mit seinen High-Impact-Aktionen am Anfang nicht durch, also macht ein sehr kompetitives Match. AJ Styles wird als Herausforderer dargestellt. Nach und nach wird er dann mehr in den Underdog gepackt, weil der Bobby Lashley ist halt groß und stark und Bobby Lashley halt. Der Rücken hat er jetzt kaputt, der AJ Styles, weil er Move an Move fressen muss. Naja, und dann kommen Miss und Ciampa rein. Da sind wir dann im Storytelling-Element. Das habe ich jetzt nicht gebraucht an der Stelle. Die Crowd sofort Tiny Balls. Das lenkt natürlich vom Match ab. War furchtbar, aber es hat seinen Sinn erfüllt. Denn Bobby Lashley, der bleibt jetzt dominant. AJ Styles liegt draußen. Dann möchte der Miss gerne den AJ Styles attackieren. Und dann kommt Dexter Lumis über die Absperrung. Er ist einen Schritt weiter als letzte Woche. Ja, samt offiziell natürlich alle hinterher. Der wird dann wieder zurückgedrängt. Wir sehen, haben wir gerade gesagt bei Drew McIntyre, dieses brennende Ölfass, das war offensichtlich auch der Dexter Lumis. Ja, letzte Woche hatten wir 2, 3 kleine Details. Also diese kleinen Details.
Und jetzt ist er da. Und
kommt noch eins, ja. Und der kommt aber jetzt nicht weiter. Er kommt jetzt einen Schritt näher ran an AJ Styles, wird dann mal wieder zurückgezogen. Und das war's mit Dexter Lumis. Finde ich cool.
Ja. Ja, es gab auch das nicht die Szene, die ich jetzt meine. Wir kommen gleich noch bei Siri auf eine Diskussion, wo man auch interpretieren könnte, dass das da eingespielt hat. Ich glaube ja. Es gab noch eine Szene mit dem brennenden Fass, wo auch dann Adam Pearce, den Security, wieder im Hintergrund irgendwie sagt, ihr müsst jetzt aufpassen. So, du hörst ja nicht, was sie sagen. Wo auch im Vordergrund wieder irgendwas passiert. Im Hintergrund siehst du halt Adam Pearce wieder mit der Security redet und man spielt es wieder. Du hast gerade gesagt, man kommt einen Schritt weiter und man macht es immer noch nicht so, dass man sagt, ey, das ist ein Wrestler, das ist ein Typ. Man stellt es immer noch so ein bisschen dar, wie, hey, das könnte ein Fan sein. Man sagt zwar dann den Namen wieder, ja, Corey Graves macht das an der Stelle, ja, ich glaube, das war Dexter Lumis, ja. Hat man letzte Woche schon ein bisschen gemacht, so dieser Samen, der da eingepflanzt wurde letzte Woche. Ja, ich glaube, letzte Woche haben es noch nicht so viele verstanden, auch diese kleinen Geschichten im Backstage-Bereich. Man spielt es einfach weiter. Die Leute, die es verstehen, lieben es, ja, die Leute, die es nicht verstehen, sehen den Typen, der da rein will. Und das zieht man jetzt durch. Das können die noch über Wochen spielen. Und keiner weiß, um was es geht. Aber es ist wieder im Kosmos um Ciampa, es ist wieder im Kosmos um AJ Styles, um US-Type vielleicht. Und das könnte durchaus interessant werden, was man damit vorhat. Es gibt mehrere Wege, wie man es spielen könnte jetzt. Hier aber gar nicht so wichtig für das Match. Man hat es untergebracht, ja. Es war nicht der Main Event diesmal, sondern man macht es während der Show. Und dann geht das Match einfach weiter. Und man redet nicht mehr drüber. Das sind Kleinigkeiten, so alle fragen sich, ja, was waren das? Und da kommt eben nichts mehr.
Genau, da redet man nicht mehr drüber, aber man erklärt zumindest in der Werbung, man löst das Ganze in der Werbung, sehen wir kurz einen Einspieler noch, wie Ciampa eingreift, bla, die Blob, Lashley kümmert sich dann um Miss und dann werden die rausgeworfen, dann sind die auch weg, wird nie wieder erwähnt. Ich habe es während des Matches nicht gebraucht, also ich hätte schon gerne das Match weiter gesehen an der Stelle, aber die Story dahinter, wenn man es nach dem Match gemacht hätte oder so, die ist absolut in Ordnung. Und ich freue mich auf Dexter Lumis, wirklich.
Ja, ich habe ja auch gefragt, wenn wir das so geschaut haben, wie löst es das jetzt? Wir hatten vorhin dieses DQ-Finish. Also einmal in der Show bei einem Top-Match, okay. Ein zweites Mal, ja, und dann viel Shenanigans drumherum, machen die das jetzt wieder? AJ, Lashley, oder bringen die es dann zu Ende? Und das hat man hier clever gelöst. Man hat es während des Matches gemacht und dann ist eben Ciampa der Halle verwiesen worden. Miss hat irgendwann, glaube ich, ein Spear gefressen, war dann auch raus. Und dann waren die ganzen Shenanigans weg und dann ging es zurück zum Match. Das Match hatte auch deutlich mehr Zeit, war über 20 Minuten, 22 Minuten so ein Dreh. Dann hat man sich wieder drauf besonnen, okay, wir haben ja immer noch ein US-Title-Match und das ist ja wichtig, weil es ist ein US-Title-Match, hier geht's um was, hier ist ja nicht nur Spaß an der Freude, nee, die wollen hier gerade einen Titel ausfechten mit den Lashley und den AJ Styles, ja, zwei große Namen, Match noch nie gegeben und das macht man dann wieder und das sind die Erkenntnisse, es ist eben nicht ein Einer, es ist kein DQ nochmal in der Show, es ist keine Repetition drin, alles endet anders, als man es erwartet, weil man so gepolt ist über die letzten Jahre, dass da ja irgendwie sowas
ist passiert, ne?
Die spielen damit, ganz offensichtlich. Und das ist wunderbar. Das macht gerade Spaß zuzugucken. Und die machen dann einfach Sachen, die man eben nicht erwartet, weil man eben noch gepolt ist. Ja?
Das Match wurde uns halt wieder groß verkauft. Das wurde wieder groß aufgebaut in der Show. Ja? Und das ist es dann auch, ein US-Title-Match. Wir hatten jetzt das IC-Title-Match mit Gunther, davor wieder ein US-Title-Match. Jede Woche kannst du das auch nicht bringen, aber im Moment funktioniert das, denn das Match ist jetzt tatsächlich offen. Also keiner hat jetzt von dieser ganzen Konfrontation irgendwie einen Nachteil gehabt. Der Bobby Lashley frisst dann 2 Vorarms von dem AJ Styles, bleibt aber der dominante Part. Abgerippt wird dann für den AJ Styles. An den Pfosten geht's, das ging dann auch gar nicht mehr. Dann gibt's einen Spear von Bobby Lashley, der wird in den Calf Crusher gekontert oder geht in den Calf Crusher über von AJ Styles. Und während der Bobby Lashley da so sein Knöchel irgendwie verdreht bekommt, denkt er sich, ich könnte doch jetzt auch einfach den Hurtlock ansetzen. Und dann macht er das auch. Dann kontert er den Calf Crusher in den Hurtlock. Er liegt auf dem Boden, auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob das ein Pin war, keine Ahnung. Und macht den Hurtlock. Ja, da kommt.
Es war eigentlich, weil AJ macht dann irgendwann noch die Rolle hinten rum und dann wird angezählt. Es war super, ja, aber der Hurtlock war halt drin.
Ja, aber auf die Idee zu kommen. Es ist ein liegender Hurtlock, da kommt AJ Styles nochmal raus. Das Spear am Ende, wo Bobby Lashley verteidigt, bleibt weiter. Das Tier der WWE. AJ Styles hat auch nicht geschadet. Und diese Sache AJ Styles gegen Ciampa, das interessiert, gegen Ciampa, nicht gegen Dexter Lumis, das interessiert mich schon, wie das weitergeht. Also auch dieses Segment kann man so, ja, machen, kann man mal so machen.
Auch Mr. Ciampa natürlich in dem US-Title-Kosmos drin. Da fragt sich auch jeder, was existiert. Die Frage, die sich jetzt ein bisschen stellt, aber in der positiven Art und Weise, wie geht's jetzt weiter mit Lashley, mit dem US-Title? Wer geht da jetzt rein? Wird's ein 4-Way? Wird's ein 3-Way? Wird es vielleicht Logan Paul derjenige sein, ne? Weil man stellt ja auch Miss und Ciampa gerade als Tag-Team da. Das habe ich doch alles schon mal gesehen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Gab's, und die haben auch ein Match bestritten. Das funktioniert gerade. Wird Miss irgendwann wieder diesen Move bringen, dass er seinen Partner quasi einfach scoot, weil er im Mittelpunkt stehen will. Da ist so viel drin gerade, plus noch die Dexter Lumis-Geschichte, wo wir nicht wissen, was will der eigentlich? Warum ist der da? Ist das jetzt wegen den Gargano? Ist das vielleicht wegen den Fiend? Ja,
Wenn wir darüber reden... Du hast mir was gesagt, das habe ich gar nicht. Können wir jetzt drüber reden? Da habe ich gar nicht. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Das musst du mir jetzt erzählen, was war da los?
Naja, es ist ja eigentlich Rapid Fire, weil wir haben halt.
Ja, wir sind jetzt Rapid Fire, so.
Ja,
Rapid Fire. Ich will das jetzt wissen, das interessiert mich jetzt. Fiend, los.
Also, erstmal, wie geht's los? Ne? Wir kriegen einen Theory, der ist backstage, der ist wieder da, der hat immer noch den Koffer, sagt: Ja, komm, ich habe halt gelernt, jetzt hole ich mir, jetzt ist es Zeit.
Ja, das sage ich gleich auch nochmal, ist auch egal. So, was war dann?
Wunderbar. Und dann gibt es ein Gemenge, ja, mit Ziggler, weil Ziggler kommt irgendwann dazu und dann geht es irgendwann mal wieder in die Halle zwischendurch und dann sehen wir, wie die Backstage ballen. Dazwischen passiert ein anderes Segment, da sind die Offiziellen da, ja, und dann dauert es, bis da Offizielle kommen und zu trennen. Und dann brawlen die Backstage rum. Im Hintergrund ist eine Tür und durch diese Tür kommt eine Hand und diese Hand hat einen Handschuh an. Und dann gibt es keine Minute hat es gedauert, auf Twitter gab es die ersten Screenshots, es war der Fiend-Handschuh wohl, soweit man es, ne? So, aber natürlich ist das wahrscheinlich Dexter Lumis, aber du bringst halt hier auch hier, die spielen mit den Sachen, die Leute, die sehen, das ist wunderbar, ja. Man triggert und am Ende muss es nicht der Fiend sein, am Ende muss es auch nicht Dexter Lumis sein, es könnte der Fiend sein und keiner weiß, wo es hingeht und das macht man ja,
allein, dass man spekulieren kann. Das macht Spaß.
Dass man spekulieren kann. Und wie gesagt, die ganze Zeit schauen die Leute nur noch im Hintergrund, was passiert.
Stell dir mal vor, der Fiend hätte das gemacht, was wäre denn dann gewesen? Dann wäre ja Twitter explodiert wahrscheinlich.
Es war wunderbar.
Es hat
einfach Spaß gemacht. Und man hat es eben gemacht an der Stelle, ne? Also interessant ist schon, die ganze Geschichte mit Lumis passiert schon immer um AJ und Ciampa und so und diese, ne, um die US-Title-Gefilde, würde ich mal sagen. Darum passiert das immer, ja. Und dann die anderen Segmente, ja, man versucht viel rein jetzt zu interpretieren, aber da habe ich es nicht so ganz offensichtlich gesehen. Aber da, wo man es sehen soll, da tut man es dann auch. Und das ist wunderbar. Es macht einfach Spaß, diese Segmente gerade zu gucken, egal was sie da vorne gerade blubbern im Vordergrund, weil im Hintergrund irgendwas passiert.
Schauen wir doch mal, was die anderen Segmente sind. Jetzt ist offizielles Rapid Fire. Tags, Comebacks und eine Familientragödie. Da freue ich mich richtig drauf. Pass auf, fangen wir aber erstmal an, chronologisch. Asuka und Alexa Bliss sind ein Tag-Team. Dudrop und Nikki H. sind es auch. Aber, das ist witzig, die Kommentatoren sagen tatsächlich, Dudrop und Nikki A.S.H., die sind ein etabliertes Tech-Team. Das heißt, Asuka und Alexa Bliss, nimmt man denen das nicht so ganz. Dass Dudrop und Nikki A.S.H. jetzt vielleicht auch gar nicht so etabliert sind, ist egal. Women's Tech-Team Championship Tournament ist angekündigt. Erste Runde. Bianca Belair ist auch mit am Start. Die geht aber mal richtig ab dabei. Die hat richtig Angst. Die sagt heute nichts. Ja, die Bösen aber mal komplett in Schwarz und mit so knallerotem Lippenstift. Sieger geht dann am Ende gegen Io Sky und Dakota Kai. In Cardiff machst du dann schön Six-Woman-Action. Also kann man natürlich auch das Pulver dann sehr früh verschießen. Das werden die aber doch nicht machen. Also glaube ich nicht. Also das Pulver sehr... Nein, so wie der Pair immer. Nein, nein. Wichtiger, Dana Brooke und Tamina, die gucken sich das Ganze auch an. Und zwar ganz gebannt am Fernseher. Da sind die letzte Woche rausgeflogen. Aber das sollte eigentlich Wumpe sein. Ist es aber nicht. Weil dieses Tag-Team-Turnier muss jetzt wichtig sein. Das heißt, jetzt gucken sogar die auch zu, die schon raus sind. Ja, Bianca will eher völlig... Und dann die Bösen gewinnen fast. Aber am Ende gewinnen die Guten. Glückwunsch von mir. Aber jetzt haben wir halt das Problem. Jetzt haben wir zuerst dieses Tag-Team-Match. Wird schon verpulvert. Dann haben wir dieses Six-Women-Ding. Und dann ist die Geschichte doch eigentlich durch. Und dann bleibt tatsächlich nur noch Bayley übrig. Weiß ich nicht. Es gibt sogar noch einen Brawl am Ende. Weil danach dem Match die anderen Bösen, Bayley und so, die kommen dann und klatschen. Und dann kommt es zur Konfrontation. Bam, bam, bam. Ohne Brawl, aber mit offiziell. Das ist das Neue. Kein Brawl, aber Offizielle sind da.
Ja, das war genau das Segment, was zwischen Theory und Ziggler kam. Warum die offiziell da waren, kann man mal jetzt reinterpretieren, deswegen haben die länger gebraucht, um da mit Ziggler und Theory zu sein. Geschenkt. Interessant fand ich, dass man das Match clean enden lässt. Ne? Wir haben es ein bisschen spekuliert, ja, es sorgen jetzt die die Bayley-Frauen sorgen die jetzt dafür, dass Asuka und Alexa Bliss da nicht durchgehen. Nee, tun sie nicht. Richtig, aber das ist, war dann auch so der Gedanke, wenn man das guckt, dann macht das Sinn. Aber wenn es irgendwann kannst du dann ja beim Title-Turnier. Gleichzeitig baut man noch ein Match auf für später. Deswegen schauen nämlich dann Dana Brooke und Tamina zu. Ist okay, das Match ging mir einen Tacken zu lang, fast 9 Minuten. Aber du musst auch sagen, es gelingt jetzt aber auch eine Dujob und eine Nikki A.S.H. mal ein bisschen mehr zu zeigen. So, also das ist nicht fantastisch, das Match. Es war aber besser als zum Beispiel bei SmackDown mit Shotzi und mit Aliyah. Das kann man schon definitiv sagen. Alexa Bliss frisst auch ordentlich Aktion, muss ich sagen. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, wo wollen die eigentlich hin mit Asuka und Alexa Bliss? Ne? Die haben sie nicht so dominant dargestellt, wie man es hätte machen können. Und du hast eben genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Cardiff-Geschichte im Hintergrund. So, und jetzt hast du aber nächste Woche, das wurde uns dann später angekündigt, genau dieses Halbfinale, wo die aufeinander treffen. Ich bin sehr gespannt, wie man es jetzt löst. Ne? Alte Zeiten, ja, die letzten Jahre hätte man es mit einem School-Finish gemacht. Ne? Irgendein Fuck-Finish und die Heels gehen durch und fertig ist. Bin gespannt, ob man das nächste Woche so macht. Und wenn ja, wie viel Zeit kriegen die davor? Das wird nicht in 2 Minuten abgehandelt sein, da bin ich mir sicher. Auch hier ordentliches Storytelling. Wie gesagt, das Six-Woman-Tag, was da angekündigt ist, das ist... ist ein bisschen komisch, haben wir letzte Woche schon gesagt. Ist zu früh. Ja. Mal gucken, worauf sie hinaus wollen. Was da passiert ist nächste Woche. Vielleicht findet das Match auch einfach nicht statt. Mal gucken. Aber irgendwie müssen sie da jetzt rauskommen. Aber die werden sich was bei gedacht haben. Da bin ich mir gerade, ja, dass ich das nochmal sage über WWE, bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwas passieren wird, damit man das erklärt kriegt. Und am Ende kriegt vielleicht keiner dieser beiden Teams den Titel. Und dann hast du das Six-Man-Tag halt auch validiert, heißt das. Mal gucken, wie gesagt, war jetzt nicht bahnbrechend, das Ding, war aber okay. Und man hat auch hier wieder, das war das erste Match des Abends, was man gemacht hat, hat man bei SmackDown auch schon getan. Wie gesagt, in dem Fall war es aber deutlich besser vom Innenringvermögen, ohne jetzt zu glänzen, aber das war okay.
Ja, ich habe in der Zwischenzeit eine neue Theorie entwickelt. Also wenn jetzt wirklich einfach so bam, 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 2 gegen 2 und dann vor allem dieses Trios-Ding, das brauche ich nicht so früh. Aber vielleicht ist ja das Match Io Sky und Dakota Kai gegen Asuka und Alexa Bliss, vielleicht ist das gar nicht das Money-Match, was wir meinen. Vielleicht ist ja das Money-Match, vielleicht zeigen die uns, dass die jetzt alles verlieren. Und dann muss ja Bianca Belair mit reinkommen. Und dann hast du Bianca Belair mit Alexa Bliss. Und die gewinnen dann jetzt. Und dann stell dir den Turn von Alexa Bliss gegen Bianca Belair vor. Und dann hast du da das Titelmatch und Bayley guckt dann blöd, weil sie das nicht kriegt. Dann könnte man das so lösen. Und dann geht es am Ende gar nicht um dieses Stable, sondern es baut einfach Bayley auf, es baut Alexa Bliss auf und es baut das Tag-Team auf der beiden.
Ja, interessant auch, Bianca Belair war zwar da, hat aber jetzt nicht so, die war nur für den Stairdown am Ende zuständig. Interessant diesmal bei den Stairdown, eine Kleinigkeit noch. Wir haben letzte Woche gesagt, die Pärchen waren relativ klar. Ne? Du hast halt Io Sky und du hast halt Asuka gehabt. Diese Woche haben sie es genau andersrum gemacht. Auch da kein ganz klares Ding. Dakota kriegt dann noch ein Match gegen Dana Brooke. Wie gesagt, das war das, was man dann rausgezogen hat in der dritten Stunde. Da nehme ich schon mal vorweg, also der Aufbau für Io Sky in den ersten 1-2 Wochen hat mir besser gefallen. Dakota Kai hat funktioniert für mich noch nicht so richtig, hat aber auch ein bisschen was mit dem Look zu tun. Also das ist so ein bisschen Alexa Bliss für Arme, so die Goddess, so eine komische Frisur. Ich kann also die nicht
so richtig pink und weiß und dann aber noch schwarz.
Ja, ja, bisschen komisch, aber werden wir gleich noch drüber sprechen. Mal gucken, wo sie hinwollen.
Ja, wissen wir nicht. Also die Bayley Buddies sind dann noch im Interview. Ich hätte es auch jetzt zusammenfassen. Ist ja auch egal. Ja. Das ist das erste Einzelmatch für Dakota Kai. Das ist jetzt gegen Dana Brooke. Dana Brooke hat gar keine Angst. Die steht auch, das ist auch das, diese Übergänge, was du gerade gesagt hast. Die steht direkt bereit, damit sie zur Konfrontation kommen kann nach dem Interview. Das geht alles so fließend über. Da passiert was im Hintergrund. Da kommt Drew McIntyre wieder vorbei. Ja, und Dakota Kai gegen Dana Brooke interessiert keinen. Sie hat ja natürlich immer noch den Gürtel 24/7 Gürtel. Ist ja auch die Diskussion, ob der jetzt bleibt oder nicht. Für das Match, jedem ist dieser Gürtel egal. Keiner geht auf diesen Gürtel, denn Dana Brooke bleibt natürlich Champion. Aber Dakota Kai gewinnt das Match dann auch. Und ja gut, die sind ja jetzt so eingeführt. Glückwunsch, Dakota Kai.
Hier übrigens muss ich auch mal sagen, nicht jedes Match muss 10 Minuten gehen. Hier hat man es gemacht. 2 Minuten, 3 Minuten, irgendwas dazwischen. Das ist okay. Aber Dakota Kai hat mich jetzt noch nicht so richtig gecatcht. Da fand ich Io Sky die ersten Wochen interessanter. Jetzt hat man sie mal gezeigt, man hat sie ein bisschen geshowcased. Heute konnte man, weil die eben kein Match hatten. Die haben erst nächste Woche wieder ein Tag-Team-Match. Dann ist das fein, das war dritte Stunde. Hat nicht weh, in Ordnung.
Jetzt habe ich noch was, das war vor dem US-Title-Match. Wer macht diese Struktur eigentlich? Denn Miss und Ciampa sind jetzt im Interview. Ja, knapp war es ja letzte Woche gegen Bobby Lashley. Da haben wir ja schon so ein Match gehabt, weil AJ Styles es versaut hat. Jetzt kriegt der dafür ein US-Title-Match, dafür, dass der das versaut hat. Ist eigentlich unfair. Und jetzt ist aber, die sind jetzt ein Tag-Team und zwar, die tauschen aus. Der Ciampa kriegt jetzt auch so eine Miss-Sammelkarte. Hat ja Miss ja als Anlehnung an die Pokémon-Karte. Der ist jetzt mit dabei. Trägt die auch fleißig zum Ring, denn wir haben ein Tag-Team-Match noch. Miss und Ciampa gegen Cedric Alexander und... Mit wem ist dieser Cedric Alexander immer zusammen gewesen? Moment, das war doch der eine. Genau, Mustafa Ali. Ja, Chance ergreifen wollen sie heute. Wollen sie.
Hast du denn kein Main Event geguckt? Da gab es das auch schon.
Ja. Nee, hab ich nicht. Nee, ist ja auch egal. Corey Graves sagt einmal Alu statt Ali, das habe ich aufgeschrieben, weil ich witzig fand. Match ist cool. Ich kann übrigens coole Matches mittlerweile ohne hinzugucken erkennen. Das ist gut. 450 Splash gibt es von Mustafa Ali in ein Champagne. Das sah cool aus. Fairy Tale Ending. Kein Brawl. Das ist das, was wir mitnehmen.
Ja, auch hier wieder einige Sachen drin, ne? So auf der Nebenspur, eben diese Kartengeschichte, Logan Paul wieder ins Spiel gebracht, auch das Richtung US-Title vielleicht nochmal ein Thema. Mal gucken. Mich hat es vor allem für Cedric Alexander gefreut, weil der hat hier wirklich eine Top-Leistung gezeigt. Er durfte endlich mal wresteln. Es ging knappe 10 Minuten, das Ding, mit Jumper geil rausgehauen, aber es waren halt auch wieder 2 Aktionen drin von Jumper, mindestens 2. Es gibt einen Handspring, ja, vor der Werbung von Cedric Alexander ins Seil. Bam, Knie rein, weggehauen, so. Und dann gibt es den 450 oder was es ist von Ali. Und wieder kommt der Jumper reingeflogen. Timing perfekt. Ja, also das Ding war richtig, richtig fett. Was hat man hier gemacht? Man hat hier einmal Miss und Jumper als Tag Team gezeigt. Hat funktioniert, ja. Man hat aber vor allen Dingen wieder Jumper geshowcased indirekt. Und man hat gleichzeitig noch die Gegner ordentlich aussehen lassen. In dem Fall Cedric Alexander ein bisschen mehr wie Mustafa Ali. Für 10 Minuten, für einfach mal ein Match random, für ein Tag Team Match. Wow, warum denn nicht? Mensch, nehme ich doch. Und es muss nicht immer alles im Mittelpunkt stehen. Und diese Woche war es eben nur ein Match. Man hat die beiden gezeigt und hat gleichzeitig noch Cedric Alexander wieder zurückgebracht mit Ali. Ob das jetzt eine lange Geschichte wird, weiß ich nicht. Aber das, wie gesagt, die haben beim Main Event auch schon geteamt. Man zeigt zumindest das Talent wieder. Und Cedric Alexander, haben wir schon ein paar Mal gesagt, der kann nicht mehr. Der ist entertaining. Der hat einen coolen Look. Der kann wrestlen. Und hier mit Jumper hat es wunderbar funktioniert. Hat mir gut gefallen.
Ja. Für 10 Minuten. Das kann durchaus ein Tech-Team sein. Also wieder Triple H Geist, das war ja Tour 5 Live, waren die damals. Also Mustafa Ali war der Heart and Soul of Tour 5 Live. Das hat der Sender auch großartig. Also wenn die jetzt so ein Flippy Shit Tech Team machen, warum denn nicht? Haben wir wieder ein Face Team, freuen wir uns.
Ja.
So, und jetzt kommt
aber Jumper. Jetzt der Goat in dem Fall.
Ja, ja. So, jetzt haben wir aber was. Wir haben so viel schon gelobt. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Also eigentlich müssen wir meckern. Aber ich kann nicht meckern, denn jetzt kommt das Beste, was die WWE seit dem Beer Chuck produziert hat. Eigentlich besser. Eigentlich besser als der Beer Chuck. Ich lege mich fest. Denn der arme Ezekiel, ne, der wurde ja letzte Woche von Kevin Owens ins Krankenhaus befördert, der arme. Der hat ja da auf den Apron drauf, Powerbomb. So, und im Krankenhaus, da ist er jetzt. Und das sehen wir auf einem Bild. Und dieses Bild, wir sehen ein Bild, da liegt ein Ezekiel in einem Krankenhausbett, in voller Innenring hier, aber mit einer Halskrause, damit man weiß, aua, hat der. So, und wer ist da? Wer steht ihm jetzt bei in diesen harten Stunden? Die ganze Familie ist da, traumhaftig. Gefotoshoppt, so wie ich das machen würde. So, Elias steht da mit einer Gitarre dabei. Daneben, das muss wohl der Elrod sein, mit einer Brille hat er auf. Und dann sehen wir noch so einen kleinen Knab, der steht so ganz unten am Fußende. Das ist wohl der unbekannte vierte Spross aus der Elias Family. Vielleicht Evan oder Ernesto, keine Ahnung. So. Und dann sehen wir die Mama Ezekiel, die da so sitzt, die am Bett, oh nein, mein Sohn. Und daneben steht der Papi. Und der Papi, der redet jetzt auch. Und der Papi heißt nicht irgendwie, der heißt nicht Ernie, der Ernie heißt der. Und der heißt doch nicht Ernie, der heißt Ernie Junior, weil wir legen heute Wert aufs Detail. Und dann sagt uns der Ernie, ja, das ist der Kevin Owens. Also pass auf, mein Freund, dich. Dich nehme ich jetzt zur Brust, du bist fällig. Und jetzt haben wir eine Auswahl von Ernie Jr., dem Vater von Ezekiel, kann Kevin Owens. Das ganze Ding, das hat 30 Sekunden gedauert. Ich habe so gelacht, das war großartig.
Ja, man hat es vor allem gezeigt, vor dem Kevin Owens Drew McIntyre-Segment, also im Sinne von nochmal erklärt, warum der Kevin Owens jetzt auf einmal Hard-Hitting ist. Ja? Man hat die Szenen, aber dafür war dieses Segment letzte Woche genau richtig.
Das ruhig bleiben können. Die haben es ja so verkauft, Familiendrama. Oh mein Gott.
Vor allen Dingen, es war halt auch wieder so gut gemacht, weil Ernie... Vielleicht haben wir den schon mal gesehen, den Mann. Vielleicht hat er hier auch ein paar Sachen abstehen gehabt. So, das könnte vielleicht ein bisschen schlecht geschminkt gewesen sein. Aber gewollt. Und das war geil. 30 Sekunden Spaß gehabt, ja. Aber es hat natürlich auf die Kevin Owens-Story eingezahlt. Wunderbar.
Ich bin kurz davor, dieses Bild als mein Wallpaper zu machen. Großartig. Und das ist jetzt der Beweis. Da haben wir ihn endlich. Wir wissen, die Ezekiel-Familie, die ist groß. Und wir werden noch so viel davon sehen. Habe ich Bock. Ich habe auch Bock auf den Riddle. Riddle, wir haben noch ein Comeback. Gleich haben wir noch ein Comeback. Der ist jetzt im Explosiv-Interview. Das wird zumindest seit letzter Woche angekündigt. Der ist so am TV, macht sich fertig. Seth Rollins kommt mittlerweile in den Ring und erzählt uns allen, wie visionär und revolutionär er ist. Der will jetzt live dabei sein, wenn Riddle seinen Rücktritt bekannt gibt. Das ist die Theorie vom Rollins. Und dann stellt sich aber heraus, dass das exklusive Interview gar kein exklusives Interview ist, sondern Riddle wird einfach auf den Titel schon geschaltet und die beiden reden miteinander. Riddle wollte uns eigentlich nur sagen, dass er wieder kerngesund ist, ja, und jetzt bald gegen Seth Rollins kämpfen will. Ja, dann macht das doch halt so wie jeder andere auch. Macht doch einfach, greift doch in einem Match von Seth Rollins ein und sagt, hier bin ich wieder da. Was soll's, es ist zumindest mal was anderes. Und dann will er nicht jetzt kämpfen, sondern Rollins sagt, irgendwie, ich stomp dich doch immer. Ich stomp dich immer, jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ich würde mich ja freuen, wenn du heute da wärst und ich würde dich wieder stompen. Und dann der große Swerve, oh mein Gott, der ist ja da, der Riddle. Man sieht, dass das Fernsehset in der Halle aufgebaut wurde. Der kommt raus. Erstmal kann er den Stomp ausweichen, ja, wird dann aber etwas abgefertigt. So ein bisschen Rey Mysterio-Vibes gehen da schon durch. Und stormt durch den Tisch, wird dann aber abgewehrt und dann wird durchs Publikum abgehauen, der Seth Rollins. Der haut ab, nach oben irgendwo, da wo The Shield immer wohnt. Vielleicht trifft Seth Rollins jetzt auf The Shield, das weiß ich nicht. Ja, kurzes Interview dann nochmal, Clash at the Castle, mein Freund, sagt der Riddle. Da machen wir das, Riddle gegen Seth Rollins. Und dann ist es tatsächlich besser aufgebaut als letztes Mal.
Ja, und man hat Gott sei Dank das gemacht, was wir letzte Woche schon ein bisschen spekuliert haben. Ist das jetzt der Punkt, wo man Riddle ein bisschen ernster bringt? Ja, habe ich gesehen. Es war nicht der Stone Riddle, es war der...
Naja, er hat ein 420 Bro T-Shirt an, aber er war
einstellungsmäßig
anders. Ja.
Er war einstellungsmäßig anders. Übrigens, kleines Detail, ne, wo man noch nicht wusste, dass es in der Halle ist, die Lavalampe. Wunderbar, wir haben sie gefeiert. Ja, er war ja bei seiner Oma, hat man uns erzählt. Ja, geil. Ja, es sind so Kleinigkeiten. Und dann, wie diese Kamera aufzieht und du siehst, okay, das ist ein Set und komplett exposed die Nummer und dann ist er da. Es ist natürlich nicht bahnbrechend, aber es war entertaining und dann kommt er rein und dann gibt's halt diesen Brawl und dann gibt's diesen geilen Shot dann am Ende, wo Riddle in dem Publikum steht auf der Treppe, ja, und die Halle, Bro, Bro, Bro. So bringst du Leute over und so funktioniert dann auch ein Riddle für mich. Hör auf mit dieser Randy-Geschichte, der dieses Mal nicht erwähnt wurde übrigens. Wunderbar, ja. Mach genau das mit Riddle und du hast den nächsten Superstar und übrigens auch Seth Rollins wieder. Also Schimmelfleckenhose von Shawn Michaels, ja, wer sich da noch dran erinnern kann. Das Ding heute von Seth Rollins.
Noch besser.
Wow.
Naja, irgendwann werden sie Randy Orton wieder reinbringen müssen. Da kommen sie nicht raus aus der Nummer. Aber ich kann noch ein Comeback verkünden. Eins habe ich noch. Virma Hahn ist zurück. Ja, Mann, Virma Hahn. Und er kämpft heute gegen Bo Keller. B-E-A-U-X. Das ist ein französischer Name. Der Bo, der weicht sogar ganz gut aus. Da hat aber nicht mehr Million-Dollar-Kloster in Zürich geklatscht. Es war ein Squash-Match. Aber Virma Hahn ist wieder da. Geil.
Fun Fact, ja, wir haben ein bisschen, während wir das geguckt haben im Stream, drüber philosophiert, ja, wer ist denn das jetzt? Ist das Adam Cole? Nee, zu durchtrainiert. Ah, ein bisschen Edge ist mit drin. Und keine zwei Minuten später nach diesem Segment gab es einen Tweet von WWE. Wrong answers only. Wie sah dieser Mann aus, dieser Bo Keller? Und es wurden genau die Leute genannt. Edge, Adam Cole. Wunderbar, wir haben es gefeiert. Ja, wir haben Hahn wieder da. Ne? Squash Match. Mal gucken, was sie jetzt wirklich vorhaben mit ihm. Zumindest haben sie ihn wieder gezeigt. Man greift jetzt wieder auf ein paar Sachen auf, die man vorher gemacht hat. Bringt die dann vielleicht auch zu Ende. Hat es nicht wehgetan, war in Ordnung. Alles gut.
Alles gut. Wir sind beim Main Event und da wir das große Title Match schon vorher hatten, ist der Main Event Block gar nicht so groß. Es ist das Duell der Koffercrasher. Oder nee, Koffercasher. Vielleicht auch Koffercrasher, das weiß ich nicht. Ja. Auch das ist ein Match, was aufgebaut ist und was eine Storyline hat, was man jetzt bei Raw einfach löst. Das ist ungewohnt. Ich muss damit auch erstmal klarkommen. Denn der Theory ist zurück, das haben wir gerade schon gesagt. Der war ja beim SummerSlam, war ja nicht so ganz erfolgreich mit seinem Eincash. Nächstes Mal wird es dann schon klappen. Das sagt er uns. Dann kommt Dolph Ziggler vorbei und sagt ganz interessant, mir wurde der Koffer nicht geschenkt, so wie dir. Und genau deshalb war das so geil, als ich eingecashed habe. Und da hat er recht, da spricht er mir aus der Seele. Und dann sagt aber der Theory, das, was er sagen muss, du bist doch Schnee von gestern. Und das Schöne, ich werde nach meinem Cash-In nicht meine Karriere so versauen wie du. Bam, der hat's gesetzt und dann kommt es so, wie es kommen muss. Es gibt einen Brawl, es gibt offizielle. Das ist wirklich die neue Krankheit der WWE. Das muss jetzt in jedem Segment so sein.
Da kam die Hand, das ist der Aufbau. Ja. Interessant bei diesem Segment ist, wir haben so ein bisschen spekuliert, hat man die Signal nochmal vielleicht gedroppt? Nee, man nutzt es jetzt hier nochmal für eine Raw. Ich glaube, nach dem Match ist die Sache dann auch durch mit Ziggler, kommen wir gleich dazu, aber man bringt es zu Ende, ja, man hat was angefangen, letzte Woche haben wir Ziggler im Match mit Chad Gable gesehen, das war wrestlerisch interessant, aber war halt nicht so, so hat man Ziggler nochmal einen Sieg mitgegeben und jetzt ging es im Endeffekt darum, okay, wie bringt man Theory zurück und das hat man auf der größtmöglichen Bühne gemacht, nämlich im Main Event, dieses Match aufgebaut über die Show, ohne dass es jetzt wirklich der heißeste Part war in der Show, aber man hat es erklärt, ja, man hat genau das gemacht, was man machen muss, wenn man das Match machen will und das habe ich hier gesehen. Match übrigens, muss uns gleich erzählen, fand ich auch sehr, sehr ordentlich. Also wir hatten jetzt mit Lashley, also US Title Match und wir hatten Drew gegen Kevin Owens, hatten wir zwei richtig gute Matches, ja, und jetzt kommt noch ein Theory-Hit drauf mit einem Ziggler und wer Ziggler ein bisschen kennt über die Jahre und wer Theory vor allen Dingen sein Vermögen erkennt, der weiß, dass das nicht schlecht werden wird und genauso ist es gekommen am Ende des Tages.
Ja, natürlich ist das nicht schlecht. Also Dolph Ziggler gegen Theory habe ich gar nicht so viel aufgeschrieben. Wichtig ist, und was interessant ist, wir haben ja gesagt, das US-Title-Match 2-Stunden-Marke, weil da die meisten Zuschauer noch reinschauen. Aber der Theory kann jetzt sagen, dass er Raw geheadlined hat, als Bobby Lashley sein Titelmatch hatte. Das wird bestimmt noch aufgegriffen. Und dann sage ich, geil, mach das genauso. Es ist halt so ein Generationen-Match.
Ja, oh ja. Noch. 42 ist der Ziggler. 42, fast doppelt so alt. Ja? Und du merkst es nicht, du siehst es vor allen Dingen auch nicht. Nee. Wunderbar, Ziggler macht genau das, was ein Wrestler, ein Veteran, einer, der loyal ist über Jahre hinweg, über jetzt schon, keine Ahnung, fast 15 Jahre wahrscheinlich, oder noch länger, was er jetzt tun muss. Er puttet den nächsten upcoming Star, in dem Fall Theory, over. Und man macht endlich wieder das. Und das ist dann auch, danke Triple H, wenn du das entschieden hast, ja, Man macht eben nicht die Geschichte, Theory muss immer dumm aussehen. Nein, jetzt zeigt doch, dass der was kann. Er hat uns gerade erzählt in der Promo, dass er jetzt, ja okay, hat nicht so ganz funktioniert, er plant um, aber er hat draus gelernt. So, das mussten sie jetzt zeigen, das haben sie gemacht und dafür das war das gestanden. Ist das jetzt das größte Match gewesen? Nein, nicht. Ja, auch nicht von der Ansetzung her, aber es war ein legiter Main Event, was sie zusammen wrestlen, waren coole Transitions drin, was die beiden da gezeigt haben. Sehr, sehr interessantes Match zu sehen. War ein bisschen der Workhorse-Shit diese Woche, ja, aber ohne, dass man sie jetzt unbedingt noch erwartet hatte, weil man ja vorher schon zwei sehr lange Matches gemacht hat. 77 Minuten Match hat. Ich sag's nochmal, das hat eingezahlt, waren auch nochmal 16, 17 Minuten. Und das hat funktioniert für mich. Ich hatte keinen Punkt, wo ich sage, an dieser Raw, bei diesem Match auch nicht, das hätte ich skippen wollen, weil die im Ring wirklich funktionieren und Theory endlich geshowcased wird. Theory darf endlich zeigen, wie gut er ist. Gegen Lashley hat man es beim ersten Match ein bisschen angedeutet, beim zweiten haben wir komplett rausgenommen in 5 Minuten bei SummerSlam. Hier darf er endlich mal zeigen, ohne aber, dass es Ziggler begräbt. Das ist ja auch interessant. Ziggler kriegt den Zigzag durch, ja, und am Ende diese Transition von einem anderen, noch einen Zigzag-Ansatz in den A-Town-Down rein, das war fantastisches Wrestling. Nicht weniger als das. Und das hat funktioniert für mich an der Stelle.
Ja, man kann offensichtlich auf Matches für Raw aufbauen über mehrere Wochen. Ja, also auch wenn die WWE jeden Monat ihre Pay-Per-Views füllen muss, aber das Match, das wäre für ein Pay-Per-View wahrscheinlich zu viel gewesen. So hat das gepasst. Die Story dahinter mit dem Koffer wird das erste Mal aufgegriffen auch, ne? Dass das Eincashen im Fokus steht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das weitergeht. Und Ziggler macht nicht nur das, was ein Veteran tun muss, sondern Ziggler macht das, was er die ganze Karriere über macht. Er setzt das Spotlight für andere. Ja, also schon zu uneigennützig quasi. Seine zwei Champions-Titel sind in Erinnerung, aber der große Star ist es halt nie geworden, weil er sowas macht, aber er hat viele Stars kreiert und das ist das Entscheidende.
Absolut richtig. Das ist ein Worker aus dem Lehrbuch, ja, den brauchst du und der lässt andere gut aussehen. Wie gesagt, was ich noch nicht so ganz verstehe, ist das mit dem Face-Ding, aber vielleicht ist es einfach nur, damit man das Match mit Theory machen konnte. Auch hier glaube ich, das war so ein bisschen Altlasten noch. Ja, man hat die Story angefangen noch unter Vince. Jetzt muss man es irgendwie zu Ende bringen. Man macht es aber. Man bringt es zu Ende, man bringt es auch logisch zu Ende. Man bringt jetzt hier dieses Match. Theory gewinnt das Ding am Ende clean, ja, es kommt kein Eingriff mehr, es kommt kein Comeback, es kommt kein Debüt, wunderbar, ja, muss es an der Stelle gar nicht, sondern du hast einen feiernden Theory mit Koffer, das ist der Endshot und damit hast du Theory nach 2 Wochen, wo wir ihn nicht gesehen haben, wieder da, wo du ihn haben willst und man zeigt jetzt wieder, hey, da ist noch der eine mit dem Koffer, der könnte noch, ja, und dann hast du den KO, dann hast du den Karrion Kross und dann hast du den McIntyre, der angeschlagen ist und den Roman Reigns auf der relevanten Insel.
Ja.
Da ist schon ein bisschen was drin, nach wie vor.
Du hast deine 3 Hauptspots. Erste Stunde Drew McIntyre macht sein Claim und jubelt. Zweite Stunde Bobby Lashley gewinnt, jubelt. Dritte Stunde Siri gewinnt, jubelt. Was willst du denn mehr?
Alle sehen gut aus.
Also das Raw war einfach so, wie es sein sollte. So sollte Raw sein. Oder?
Ja, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass man eben kein... Du hast jetzt von Comebacks gesprochen bei Riddle und so. Du weißt, was ich meine. Es war jetzt kein NXT-Guy. Es war kein offensichtliches... Ne? Man hat jetzt einfach noch ein Stück zurückgenommen. Ne? Du hast vor 2 Wochen gesagt, vielleicht ist es Crashbooking gewesen, um einfach ein Zeichen zu setzen. Jetzt können wir, glaube ich, sagen, ja, geht in diese Richtung. Und jetzt macht das Ganze auch Sinn. Jetzt fangen die ersten Sachen an zu greifen. Du siehst diese Veränderung, du siehst die Intensität in den Promos, du siehst einfach, dass was passiert und das auf allen Ebenen gerade sehr erfrischend wirkt. Ja? Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, das war die beste Raw aller Zeiten. Auch hier nicht, aber diese Raw hat mich sehr abgeholt. Damit gehen wir zum Fazit. Das war eine Raw seit langer Zeit und das habe ich am Anfang angedeutet. Ich hatte keine Länge drin. Ich hatte keinen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt noch das Match und jetzt doch noch. Nein, es ging zack, 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 zack. Und immer wenn ein Ding durch war, hast du gesagt, okay, was machen sie denn jetzt eigentlich noch? Und da kam wieder eine große Nummer. Da kam ein KO. Dann kam noch der Lashley. Dann kam noch der Theory. Wunderbar. Was willst du noch mehr? Ja. Also diese Struktur von dieser Show war wirklich gut. Wie gesagt, wenig diese Füller-Sachen drin. Und selbst in Dana Brooke funktioniert hier an dieser Stelle mit 2 Minuten gegen Dakota Kai, weil selbst das hat einen Sinn gehabt. Und wenn es nur darum geht, die neuen Leute zu zeigen, was soll ich aussetzen? Also wenn ich so auf diese Card schaue, ja, das war eine sehr, sehr gute Weekly. Wie gesagt, wo sie ein bisschen aufpassen müssen, das ist vielleicht das Einzige, was ich sehe, ist so ein Match wie Drew McIntyre, Kevin Owens, kannst du nicht jede Woche machen. Ja? So ein Match wie Bobby Lashley gegen AJ Styles, first time ever, kannst du nicht jede Woche machen. Aber jetzt aktuell tut es sehr, sehr gut und das bringt dieses Produkt wieder auf eine Ebene, wo ich sage, yo, ich greife es auf. Die Vibes von Attitude Era. Ich wollte wissen, wie geht jetzt die nächsten 5 Minuten weiter. Ich will wissen, wie geht es bei SmackDown weiter. Ich will wissen, was passiert nächste Woche bei Raw. Wir haben oft schon über die Zahlen gesprochen. Ja? Klickzahlen bei Reviews, auch bei Streams. Wir sehen ja auch, die Leute haben Bock gerade. Und ich hatte gestern knapp 100 Leute, ja, zu dem Zeitpunkt noch im Stream. Und da war keiner dabei, der gesagt hat, das war langweilig. Und das ist ein sehr gutes Zeichen.
Falls das nicht war. Ja, also Triple H hat die Cliffhanger zurück in der WWE gebracht. Innerhalb der Shows teilweise. Also das wie auch diese Hintergrund, also das mit Dexter Lumis war so clever, dass du jetzt in eine Woche später schon darauf achten musst, was im Hintergrund passiert, weil du sonst irgendwas verpassen könntest. Und ich habe die Fiendhand verpasst, ja. Und das ist einfach krass, dass das Raw, also selbst in den Sachen, die nicht so viel Spaß machen, wo man keine Lust hat, du musst trotzdem gucken, es kann immer irgendwas passieren. Und aber auch nicht dieses In-Your-Face, irgendwas Großes und dann Bam, sondern einfach so kleine Story, dann entwickeln kleine Details, kleine Schrauben drehen und dann werden wir Clash in the Castle und da geht's dann wunderbar weiter.
Die Leute, die mehr investiert sind als der Casual, werden gecatert, ja, ohne dass die Leute, die es nicht sehen, bestraft werden. Und das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. Und die Leute, die es nach und nach dann vielleicht erst lesen und die jetzt erst wissen, wer ist Dexter Lumis, ach, das war gar kein Fan letzte Woche, da wird es viele geben, ja. Das ist so eine Story, die baut sich auf, ja. Das sind genau diese Aufbausegmente, das sind genau diese Sachen, wie man Wrestler reinbringen kann. Auch bei Jumper sehe ich inzwischen roten Faden. Das funktioniert. Und vor 2 Wochen habe ich gedacht, ach, was, warum? Ich will nicht nur dieses Crash-Ding haben. Genau, das machen sie jetzt nicht. Und dann kann ich auch nichts anderes sagen. Ich habe damals gesagt, wenn die das besser hinkriegen, dann werde ich loben. An dieser Stelle lobe ich. Hut ab, das war eine sehr, sehr runde Geschichte diese Woche bei Raw.
Und so sagen. Und dann sind wir am Ende, da freuen wir uns. Mal gucken, ob dein Smackdown nachziehen kann. Da war ich ja dann nicht so begeistert.
Schwierig.
Da mit dem Karrion Kross vor 2 Wochen. Aber mal gucken. Wir sind frohen Mutes, Herr Flütter. Bevor du deine letzten Worte noch sagen darfst, mache ich noch ein bisschen Werbung. Wie immer, wir haben Predictions gemacht für 2023 mittlerweile. Wir haben einen Spotify-Podcaster des Jahres schon gekürt, ein Jahr im Voraus. Hört euch das an, das könnt ihr überall hören. Ich bereue das ein bisschen, dass das nicht diese Woche war. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen Sachen anders gesagt. Also das war noch unter dem Einfluss der ersten Woche. Aber mal gucken. Ich hatte letztes Jahr auch schon viel recht. Wir machen jetzt NXT mit dem Pair 6 Wochen lang. 6 Wochen, hört euch das an auf allen Portalen außer YouTube.
Ja.
Braun Breaker gegen JD McDonald's, das wird so ein großartiges Match, da habe ich richtig Bock drauf und 2, 3 andere Matches mehr, das mache ich und es ist auf Patreon, Hashtag Tobi500, ich kann es nicht oft genug betonen, da ist jetzt eine Q&A mit dem Peer und mit mir zusammen draußen, die ist glaube ich auch sehr unterhaltsam geworden und jetzt muss ich dich noch fragen, weil das wird im Erzähler-Witztag, ja, aber weißt du, welcher Tag noch heute ist, Herr Flöter?
Heute ist natürlich der 16. August und das ist ein guter Tag.
Ja, es ist heute der Wink-Überwachungskameras-Zutag, weißt du, und das solltet ihr auch tun, damit bin ich raus und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
Ich bin noch nicht raus, denn ihr seid jetzt gefragt. Ich habe gestern im Chat nach dieser Show gefragt. Auf einer Weekly-Skala von 1 bis 10. Wo habt ihr das gesehen? Wir sind rausgekommen bei irgendwo zwischen 7 und 8. Schreibt gerne in die Kommentare. Begründet gerne auch, warum ihr was gut findet. Oder sagt auch, okay, ich will das nicht sehen. Aber dann erklärt es bitte, warum. Jetzt in die Kommentare rein. Daumen nicht vergessen nach oben. Hat viel Spaß gemacht. Nächste Woche gucken wir Raw wieder live. Und da wird auch der Herr Weber dabei sein auf twitch.tv/Herr Flöter mit OE. Und ich glaube, bei SmackDown, da gibt es auch viele Gründe einzuschalten am Freitag, an der Freitagnacht auf Samstag, auch dafür. Und dann ist ja schon fast Cardiff. Und ich lehne mich nochmal aus dem Fenster. Cardiff, Clash at the Castle, wir haben gelacht über das Logo. Wir haben gedacht, okay, warum macht die keinen richtigen Pay-Per-View? Und jetzt wird es vielleicht der wichtigste Pay-Per-View seit 25 Jahren? Wir wissen es nicht. Wir schauen uns das an, Anfang September. Mal gucken. Bis dahin, tschö, mit.
Ja, Wink Überwachungskameras zu Tag, Flitter, los.
Guck mal, da kommt eine Hand.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.